Ihnen ist etwas gelungen, von dem andere Filmemacher nur träumen können, mit einem Film eine ganze Nation in Aufregung zu versetzen. Ich meine Das Haus nebenan. Der Film ist jetzt schon ein paar Jahre alt, von 1969. Aber
der Film ist ein paar Jahre alt und ich bin auch ein paar Jahre, ich bin sogar ein paar Jahre älter als der Film. Also ist alles ziemlich alt, ja.
Das Faszinierende ist aber, dass dieses Alter zeitlos ist. Dieser Film ist heute so aktuell wie seinerzeit. Er zeigt nämlich, wie anfällig wir, die Franzosen wie die Deutschen, gegenüber totalitärem Denken sind. Und das zeigt eben am Beispiel einer Stadt in Frankreich, wie bereitwillig letztlich die Bevölkerung die Okkupation durch die Deutschen und deren Denken angenommen haben. Und es gab auch andere, aber es gab doch welche, die das gar nicht so schlimm fanden. Genau das, was wir heute vielerorts erleben, dass sich mit einmal das Böse oder das böse Denken sich in einer Gesellschaft manifestiert und letztlich damit einmal zum Alltag wird.
Akzeptiert wird.
War das die Absicht, als Sie den Film damals gedreht haben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war einfach die Zeit gekommen, damals in Frankreich, irgendwie gegen die damals herrschende Zensur, die diesen Mythos aufgebracht hatten, dass ganz Frankreich im Widerstand war und sich gegen die Nazis aufgestellt hatte. Diese heuchlerische und doch auch wahnsinnig gefährliche Mythos, damit zu dieser Zeit war er einfach gekommen, damit aufzuräumen und es irgendwie in Frage zu stellen. Ich bin auch gar nicht sicher, dass, wenn der Film den Eindruck gibt, dass Clermont-Ferrand, also diese französische Stadt, die ja auch irgendeine andere Stadt hätte sein können, nur passiv reagiert hätte auf diese Ereignisse, das wäre meiner Meinung nach falsch. Ich glaube, dass in solchen schweren Krisenzeiten die meisten Menschen und meiner Meinung nach sehr verständlicherweise sich zunächst mal kümmern um das Überleben, um ihre eigene Familie, manchmal auch Familie, der Begriff von Familie, benutzen als Alibi, um nichts zu tun und keine Stellung zu nehmen. Das alles gehört aber, glaube ich, zur menschlichen Natur und ist nicht von einer Krise zur anderen, Weltereignis zur anderen, so verschieden. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen, die überwiegende Mehrheit der Menschen, sind gar nicht gerüstet dafür, erzogen dafür, Widerstand zu leisten. Das lernen wir ja nicht in der Schule, Widerstand zu leisten. Wenn es kommt, es kommt ja auch aus ganz verschiedenen Gründen. Einer kann einfach, ich weiß nicht, das sage ich so dahin, kann einfach beleidigt sein, dass irgendein Soldat geflirtet hat mit seiner Frau. Man kann sich vorstellen, dass dann ein Franzosen in diesem Augenblick so verärgert, dass er gleich ein Widerstandskämpfer wird. Das meine ich jetzt ein bisschen halbwitzig. Die Gründe, warum die Leute sich fühlen, Stellung zu nehmen und das unwahrscheinliche Risiko auch, also ich spreche jetzt vom Widerstand, nicht von der Kollaboration, auch das sind Minderheiten. Auch kollaborieren ist eine Minderheit. Irgendeine aktive Stellung zu nehmen zu solchen, ist zwangsläufig, glaube ich, eine Minderheitssache. Aber dass man es über sich ergehen lässt, ist eine Sache. Aber dass man sich davon vergiften lässt, ist eine andere Sache.
Das meinte ich. Das meinte ich. Genau dieses sich vergiften lassen.
Ja, aber das ist, glaube ich, in Frankreich nur sehr selten der Fall gewesen. Aus historischen Gründen, weil es der Feind war, der gerade 25 Jahre vorher auch Krieg geführt hat. Und es war damals, Deutschland war damals der Feind. Und ich glaube nicht, dass die Franzosen geneigt waren, ihn willkommen zu heißen zum zweiten Mal im eigenen Land. Ich glaube nicht, dass der Nationalsozialismus in der Beziehung so wahnsinnig viel angestiftet hat, was nicht vorher schon vorhanden war. Der französische Antisemitismus, die Dreyfus-Affäre und alles, was damit zusammenhängt, der war ja vorher vorhanden, ist in gewisser Weise oder auf ein bisschen anderer Art auch heute noch vorhanden. Was mich doch erschrocken hat, wie öffentlich das alles war und wie unwahrscheinlich es jetzt immer unwahrscheinlicher wird, dass die Leute, dass die Deutschen es nicht gewusst hätten oder gewusst haben oder nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Das Verheerende daran ist, dass sie es doch zwangsläufig nicht nur gewusst haben, sondern es auch irgendwie in ihrer Mentalität für richtig oder für richtig hielten. Und das kann man also über das besetzte Frankreich, glaube ich, überhaupt nicht behaupten.
Das denke ich auch. Wobei gerade dieses Haus nebenan auch für uns Deutsche, obwohl das jetzt fast gar obszön ist, das zu sagen, wir genau dasselbe in den 50er Jahren auch erlebt haben. Dass mit einmal die Deutschen ein Volk des Widerstands waren. Es gab da die böse SS irgendwo. Ja. Und den ganz gemeinen Hitler und Goebbels war natürlich auch ekelhaft. Das hat man ja nur alles gewusst. Aber bitteschön, dass die armen Juden jetzt nicht in die Sommerfrische gefahren sind, das hat man nicht so festgestellt, das hat man gedacht wohl. Dass das mit einmal so vergiftend ist und dass wir hinterher diese Vergiftung weiterhin mit uns tragen, dass das bis heute ein Thema ist, dass erst jetzt wir wissen, dass ganz normale, unbescholtene Ehemänner, die zu Hause einen Stall voll Kinder haben, irgendwo in Lettland hergegangen sind und von 8 bis 12 und dann wieder nach dem Mittagessen, wenn man sich ausgeruht hatte, von 14 bis 16 Uhr Juden erschossen haben.
Ja.
Und hinterher dann nett zu Abend gegessen haben.
Ja.
Dass das zur Normalität geworden ist. Und das, meinte ich, zeigen ihre Filme auf so eine unglaublich betroffen machende Weise. Dass wir nicht sicher sein können, ob wir uns nicht womöglich, wenn wir in diese Situation gekommen wären oder kommen würden, nicht sagen würden, na ja gut, ich habe zu Hause Weib und Kind, dann mache ich das halt. Wie kann man das aushalten? Und das sind die großen Fragen, die sich auch aus ihrer komplexen Arbeit ergibt.
Aber keine Antwort. Ich glaube nicht, dass die Filme dazu irgendeine Antwort gefunden haben. Die Filme sind halt so zusammengestellt, dramaturgisch, dass man versucht, diesen Tatbestand klar zu machen und sich irgendwie durchzuwurscheln. Aber Antworten geben sie, glaube ich, nicht.
Sind Ihre Filme nicht Aufforderung und überhaupt Ihre ganze Arbeit Aufforderung, einen Standpunkt zu finden und den eigenen Standpunkt zu finden, Haltung zu finden?
Doch, sicher. Wenn wir uns nicht irgendwie durch diese Labyrinthe durcharbeiten können, um dann mit der Zeit Standpunkte zu entwickeln, dann ist es höchste Zeit, dass wir verschwinden.
Was ist es für Sie? Was geben Sie jetzt auch mir oder auch jemand, der Ihre Filme sieht, der jetzt auch Ihr Buch liest, mit auf den Weg? Wie kommt man zu einem Standpunkt oder was ist überhaupt ein Standpunkt?
Indem man zuerst mal die Ereignisse als Ereignisse akzeptiert und sie nicht als irgendein Mythos von sich entfernt. Dass man sagt, ja, es ist tatsächlich so. Wir leben tatsächlich in so einer Welt. Erst wenn man sagt, na ja, die Welt, wir sehen halt die Welt. Und erst dann kann man daraus sich irgendeine, nicht Religion machen, um Gottes Willen eben gerade nicht Religion, sondern zu irgendeinem Standpunkt. Und dann im besten Fall, wenn man den Standpunkt erreicht, kann man versuchen, nach diesem Standpunkt zu handeln. Aber alles das ist sehr philosophisch, zu philosophisch. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein Prophet, ich bin nur im Leben dazu irgendwie durch eine Reihe von Zufällen gekommen, über diese Themen den Auftrag zu bekommen, mal von der BBC, mal von dem Fernsehen oder dem Fernsehen, eben Filme zu machen, die mit dem Zeitgeschehen verbunden sind. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich dazu berufen bin, darüber Filme zu machen. Nein. Mein Beruf, also mein Brot, damit habe ich mein Brot verdient.
Das ist jetzt sehr charmant gesagt und auch ein Understanding, das sehr charmant ist. Aber wenn ich mir jetzt Ihre Arbeit anschaue, ist es was anderes, jetzt eine Reportage zu machen über irgendeinen Kriegsverbrecher, über Barbie zum Beispiel, oder wirklich auf den Weg zu gehen und zu zeigen, wie das Böse, wie solche Menschen zu unmenschlichen Monstern werden konnten. Und das ist sicher ein kreativer Akt und auch ein philosophischer Akt. Und da braucht es auch, denke ich, ein entsprechendes Konzept. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie einfach so hingegangen sind für die BBC und gesagt haben, da mache ich halt Hotel Terminus und das ist ein hübscher Titel und das ist auch ganz nett da in Lyon. Und der Barbie ist ein bösartiger Kerl
das
gewesen.
Das finde ich schön. Das ist außerdem sehr nett in Lyon. Ja, das ist sehr nett. Man isst sehr gut in Lyon, wenn wir schon in diese Richtung gehen
ohne
wollen.
Zweifel, ohne sehr, Zweifel.
Es ist ein gastronomischer, besonders Gast. Man kann auch sich vorstellen, dass jemand einen Film über Barbie machen könnte oder wollte, nur weil er dadurch in Lyon gut essen gehen kann.
Ich würde auch vielen dieser Deutschen, die da hingekommen sind, so jünger rauf und runter, dass die vor allen Dingen sehr an gutem Essen interessiert waren und durchaus französische Küche sehr liebten und dann eben ihren Job gemacht haben und zwischendurch dann mal mit Sacha Guitry nett essen gegangen sind. Das war sicher sehr charmant und hat sicher Spaß gemacht. Aber wenn Sie diesen Film machen und wenn man gerade Ihre Filme jetzt, gerade Hotel Terminus sieht, den Sie, glaube ich, nicht so sehr mögen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, weniger als den Film, der eben vorher kam, der mir einfach aus, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, sehr viel näher liegt. Anders gesagt und kurz, ich finde den Albert Speer interessanter als den Barbie.
Natürlich.
Ja,
und
nur
der
außerdem hatte ich den Speer vor der Kamera und den Barbie konnte ich nicht vor der Kamera haben.
Das ist sicher,
auch ein wesentlicher
sicher.
Unterschied.
Und der war schon, es war schon eine andere Liga, das muss man schon sagen.
Das ist
eine andere Liga, Herr Speer und Herr Barbie. Herr Barbie war wirklich so der, der fürs Grobe.
Schlechter von Lyon,
Und ist es denn nicht vielleicht gerade bei Hotel Terminus so, dass es dann doch schon sehr nahe geht, weil Sie sind Jude, die Familie Ihrer Großeltern, und die sind ermordet worden von den Nazis.
Ja.
Wenn ich mich dann zu einem Thema und zu einer monströsen Figur und dieser unglaublichen Kaltschnäuzigkeit, mit der hier Menschen einfach so, weil man es jetzt gerade mal tun wollte oder sollte, ermordet wurden im großen Stil, und die wussten ja, was sie taten. Ist es dann vielleicht genau das bei so einem Film, dass das dann doch sehr nahe geht? Weil es ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern das hat ja auch mit ihrem Sein und mit ihrer Familie und mit ihrem Leben, und auch so eine Emigration ist ja nicht gerade
ja,
das, was man gerne hat.
Ich habe so viel weniger davon erlebt, wie Millionen von anderen. Meine Emigration als Kind war ja doch eine eher glückliche. Wie schön war es, in Paris zuerst aufzuhören und dann später, mein Gott, ja, in Hollywood. Ich hatte doch diese fürchterliche Zeit nur aus der Entfernung miterlebt. Also, dass mein Großonkel und viele anderen, wie auch in anderen jüdischen Familien, in Auschwitz gelandet, ja, aber ich kannte meine Großonkel nicht. Also, ich war doch eher distanziert zu diesen Ereignissen.
Ist es
und
das
hatte
nicht genau?
Außerdem, dann nehme ich das doch noch bitte sagen, weil es, glaube ich, wichtig ist. Ich hatte einen Vater, der auch in der Immigration nie das wurde, was man zu der Zeit einen deutschen Fresser genannt hat. Er hat sich sein ganzes Leben lang als von der deutschen Kultur geprägt und zur deutschen Kultur dazugehörig gefühlt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Hat mir das einen Sinn für Distanz oder Abstand oder das Gegenteil, kann ich nicht sagen. Nur auf Ihre Frage, was die Beziehung zwischen meinem Leben ist und dass ich eben dazugekommen bin. Ich will es nicht abstreiten, dass da eine Beziehung besteht. Ich kann nur sagen, dass diese Arbeiten zufällig an mich rangekommen sind. Und ich hatte gar keine klare Absicht, in den Dokumentarfilm abzuwandern. Das habe ich eigentlich nur getan, weil ich einen sehr schlechten Film gemacht habe und keine andere Arbeit gefunden habe und deshalb angefangen habe, fürs französische Fernsehen zu arbeiten. 3 Jahre lang mit Reportagen. Und dann hat mein Team, also die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, wurden plötzlich damit beauftragt, abendfüllende historische Filme zu machen. Und da ich der Einzige war in dem Team, der Erfahrung hatte mit länger als 20 Minuten, wurde ich als Senior in diesem Team beauftragt. Also zunächst mal einen Film. Der erste Film war ja nicht Das Haus nebenan, sondern einen Film über das Münchner Abkommen. Und das kam als erster in 2 Abenden. Und dann kam die Idee, na ja, jetzt machen wir halt weiter, chronologisch weiter. Und dadurch kam dann das andere. Inzwischen waren wir vom französischen Fernsehen rausgeschmissen worden, weil wir an den Streiks in 68 sehr stark beteiligt waren. Jedenfalls, ich erzähle das nur, um zu sagen, na ja, ich habe mir nie ausgesucht, nun Spezialist zu werden, zu Berichte über Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Es ist wirklich durch eine Reihe von Ereignissen allmählich auf mich zugekommen, ja.
Sie kamen ja dann auch nach Baden-Baden zum damaligen Südwestfunk.
Ja.
Baden-Baden hat ja nun gerade mit Frankreich und der französischen Besatzung Deutschlands eine ganz besonders pikante Rolle. Nicht nur, dass der Südwestfunk eine Gründung der Franzosen gewesen ist,
ja,
1945, ungewöhnlich oder doch auch das wieder zurück zu den Wurzeln. Nun gut, Saarbrücken und Frankfurt liegt jetzt nicht so ganz und gar um die Ecke in Baden-Baden.
Nein,
aber trotzdem. Aber
Frankfurt hat den hessischen Rundfunk. Ich bin ja nur zufällig in Frankfurt geboren.
irgendwann nach dem Krieg waren. Mein Vater war ja wegen einem Filmprojekt auch in Wien. Und da, er fuhr immer in offenen Wagen in den letzten Jahren, in offenen Mercedes. Und da fuhr man durch die Stadt und er hielt plötzlich vor irgendeinem Hotel in Wien und sagte, Zeven, so nannte er mich, siehst du, du bist zwar in Frankfurt geboren, aber hier bist du entstanden.
Aber das ist ja nicht schlecht und passt auch. Wir müssen jetzt doch auch so langsam über Max Ophüls reden, ja, und seine Affinität Zeit, ja, auch zum Wienerischen. Also das passt zu ihm, dass er nicht nur Schnitzler verfilmt, sondern, bitteschön, auch sein Nachkommen in Wien zeugt. Das zeigt vom Stil und diesem Stilwillen, ich tut mir
diese
leid.
Diese Leichtigkeit.
Ja, und das ist das, was
und diese
ich...
diese Freiheit, diese... Zu der Zeit einem Sohn zu sagen, du bist hier entstanden.
Ja, das ist, könnte ein Dialogsatz aus einem Film von ihm sein.
Ja.
In dieser Eleganz und das in Coupé.
In dieser Eleganz, ja. Ja. Ja.
Jetzt, wie ist das, Sohn eines Genies zu sein, Sohn eines, ja, auch einer Persönlichkeit, der seine Persönlichkeit voll in den Film immer eingebracht hat, denke ich mal. Man kann Filme wie Liebelei oder Madame Deux oder Plaisir oder natürlich die große Lola Montes nicht machen, wenn man nicht, ja, einen entsprechenden Stil hat. War er so?
Sicher doch teilweise, sonst hätten ja die Filme nicht entstehen können, wenn es nicht Teil seiner Persönlichkeit gewesen wäre. Natürlich. Nur, wenn man diese Filme, die Sie eben genannt haben und die wirklich auch seine Meisterwerke sind, Lola Montes, kann man drüber streiten, weil das waren
da kommt
kranker und schwieriger ja, Brief einer Unbekannten auch noch.
Gott.
Aber es entsteht vielleicht beim Zuschauer, und das war vielleicht auch ein Missverständnis, der Eindruck, dass er über der Zeit hinweg irgendwie schwebte. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, ist halt falsch. Auch da, die Filme wurden meistens angeboten. Liebelei war für ihn halt die Visitenkarte auch in der Emigration, weil es tatsächlich ein Welterfolg war. Und deshalb wurden ihm halt Sachen, die halt eine Beziehung zur Belle Époque und zum 19. Jahrhundert leichter angeboten als Film Noir, sagen wir mal. Weil ja doch die Leute auch typecastet werden, wie sagt man auf Deutsch. Also,
auf den Typ hin.
Ja,
also darf der eine nur noch, wenn er
gilt
damit Erfolg
als Spezialist
hat.
Dafür, ja. Der andere gilt als Spezialist für was anderes.
Das Faszinierende an seinen Filmen ist aber doch, dass, obwohl das im 19. Jahrhundert spielt, im Kostüm spielt, es nie Kostümfilme sind, sondern von einer unglaublich zeitlosen Modernität.
Mhm.
Man kann heute Laurent
auch, ja,
heute noch so sehen. Das ist nicht eine Schnitzler-Verfilmung. Es gibt ja mehrere Reigen-Verfilmungen,
ja,
wo man wirklich, zum Beispiel eine von Roger Vadim aus den 60ern,
ja,
die ist so verstaubt und altmodisch, dass man denkt, na ja, also schön, war sicher was damals. Aber dieser Film aus den 50ern ist von einer solch präzisen Genauigkeit,
ja,
des Blicks, das zeigt schon, dass da jemand Regie führte, der sich das neueste Cabrio...
Und am Wurschtkessel auskennt.
Ja, ja, ja.
Wurschtkessel der Gefühle.
Ja, und da stelle ich mir vor, auch diese Perfektion der Filme, dass wenn man so etwas macht, man für Sohn, Haus und sonst wie eigentlich
nicht viel übrig hat,
nicht viel,
nicht viel Zeit hat.
Nein, auch nicht viel übrig hat oder auch nicht viel, einfach gut übrig, ist schon wieder so negativ. Ich denke, er war ein guter Vater, aber...
Er war ein fabelhafter Vater.
Dass er
war selber, er war nicht immer da, ja, natürlich nicht. Mein Vater war ein Mensch, der eigentlich unfähig war, Ferien zu machen zum Beispiel. Das war dann, war auch manchmal sarkastisch und ironisch und auch ein autoritärer Vater. Und er sagte mir tatsächlich mal, ach, Zeven, ich bewundere deine Fähigkeit, Ferien zu machen. Das war natürlich sehr sarkastisch gemeint, glaube ich.
Aber ja, du fauler Sack, so nach dem Motto, jetzt könntest du ja auch mal was tun.
Ja,
ne?
Dann tu mal was, ja. Ja,
gut. Richtig. Wenn man jetzt also ständig in dieser Welt auch lebt, wo also die Kunst und das Kunstmachen sicher nicht vom Privaten zu trennen ist, ist es da nicht zwangsläufig, dass man in dieser Welt des Films lebt? In dieser ganz besonderen Art des Austausches auch, schon der Besonderheit, die einen dann prägt. Hat die ihre Kindheit geprägt?
Meine Eltern haben ihr Bestes getan, dass das nicht stattfindet. Das ist auch nicht so wahnsinnig außergewöhnlich. Ich kenne viele Kinder, die im Showbusiness aufgewachsen haben, wo die Eltern, die im Showbusiness waren, auf dieser oberflächlichen Ebene mobilisiert werden, also gefangen werden vom Showbusiness. Mein sehr gescheiter und kluger Vater hat jahrelang versucht, dass das bei mir nicht stattfindet. Das sichert mich selten in seine Welt reingelassen, als ich ein Kind war. Später, wie ich selber dann in den Film kam, hat er mir sogar geholfen. Und einer seiner für mich tollsten Sachen ist, dass er immer es geheim gehalten hat, wenn er mir geholfen hat.
Das zeichnet den guten Vater aus.
Ja, wirklich, wirklich. Wenn ich mir einbildete, dass es meine außerordentlichen Verdienste waren, dass ich als Assistent bei irgendjemandem genommen wurde, hat er mich in diesem an sich blöden Glauben gelassen. Damit ich dann vielleicht mit den Jahren von selbst merke, was in Wirklichkeit gespielt wird.
Nun gibt es halt Umstände, wo man als Kind praktisch den Eltern halt folgen muss. Das war die Emigration.
Max Ophüls, ausgeliefert.
Ausgeliefert. Max Ophüls hat in seinen Erinnerungen Spiel im Dasein geschrieben, Emigration sei nichts oder Flucht sei nichts für Helden. Und er habe das also eher als eine Reise nach dem Baedeker erlebt, da erst ja, nach Frankreich zu gehen. Und dann nach Italien und dann in die USA. Aber für ein Kind, das jetzt also auch in der schwierigen Phase der Entwicklung ist, war das für Sie denn auch einfach so eine Urlaubsreise? Ich glaube nicht.
Ach, wissen Sie, die erste Emigration, da war ich 5. Und deshalb ergab es sich, dass ich also eine Fremdsprache gleichzeitig lernen musste mit dem Schreiben. Und halt einfach, wie sollte es anders gewesen sein? Ich kam halt in eine französische Schule und das ist so wie mit dem Wasser, wenn man schwimmen muss, dann schwimmt man halt oder man geht unter. Da hat er nicht so wahnsinnig viel Auswahl zwischen der einen und der anderen Lösung. In der Erinnerung fiel mir das gar nicht so wahnsinnig schwer. Meine Kindheit in Paris war wunderschön. Paris ist ja immer noch für mich, für Millionen anderer Menschen, die schönste Stadt der Welt.
Sie leben da ja auch noch.
Ja, jetzt nicht mehr. Ich wohne jetzt in der Provinz. Aber es ist meine Stadt und ist damals meine Stadt geworden. Ich fühlte mich als Kind völlig integriert in Frankreich und hatte eine
bis der Krieg dann kam und die Deutschen kamen, eine wahnsinnig schöne Zeit in Frankreich. Und dann nachher in Amerika war es schwerer, weil da kamen dann die ganzen Probleme, die halt bei Teenagers sind, gleichzeitig mit dieser zweiten Emigration. Das wurde dann schwieriger. Hat dann auch... es gibt und gab in dieser Zeit und in anderen Zeiten, weiß Gott, Schicksale, die schwerer zu verkraften sind als mein Schicksal als Kind in der Emigration. Ich habe eigentlich nur die bereichernden Seiten von der Emigration erlebt. Für mich war es nur ein Plus, kein Minus.
Aber Ihr Vater hat sich... nach Frankreich war kein Problem, er konnte weiterarbeiten.
Ja.
In Hollywood 39 war es dann erstmal, war man nicht begeistert über die Emigration aus Europa und Juden schon gleich gar nicht in Amerika. Das war anders als in Frankreich. Er hat dann
Die Franzosen waren auch nicht begeistert. Wenn Sie glauben, dass 1933, da gab es unter dem Tisch gab es Petitionen von sehr berühmten Regisseuren unterschrieben, um diese deutsche Emigration abzulehnen. Das gab es auch in Frankreich, vielleicht sogar mehr als in Amerika. Amerika ist ja der Melting Pot. Also. Nein, sie sagten eben 1939, nein, mein Vater war ja noch eingezogen als französischer Soldat. Und wir kamen deshalb, bis wir nach Hollywood kamen, waren die Quoten, wenn man es so nennen will, erfüllt. Und die Studiotüren waren dann für ihn, und das war eine schwere Zeit, 4 Jahre lang geschlossen. Also er war tatsächlich 4 Jahre lang arbeitslos. Daraus ist übrigens dieses Buch dann auch entstanden, weil wir dann die erste Arbeit bekommen hat. Er hat der Presseagent vom Howard Hughes einfach gesagt, ach, geben Sie mir doch bitte 10 Seiten über Ihr Leben, mein Curriculum Vita. Und dann, da ich nachts nicht schlafen konnte, hat er angefangen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und dann sind 300 Seiten daraus entstanden, die er nachts einfach runtergeschrieben hat. Und das ist Spiel im Dasein, das ist dieses Buch. Das ist jetzt in der Neuausgabe, ich habe mich da ein kleines Vorwort zugeschrieben. Dear Steve, da es am Anfang steht, Dear Steve, weil dieser Presseagent Steve hieß. Und da hat er einfach geschrieben, Dear Steve, und dann seine ganzen Erinnerungen in der Nacht geschrieben, wie er nicht schlafen konnte.
Auch das sicher ein unglaublich elegantes, schönes Buch, das dann führte ja zum Guten. Er konnte dann Filme machen, hat auch da dann Meisterwerke gemacht. Diese Depression, gab es dann zu Hause eine Depression, nachdem Vater 4 Jahre nichts arbeiten konnte?
Oh ja.
Wie lebte man denn?
Nicht nur in der schweren Zeit. Mein Vater neigte sehr zu langen und schweren Depressionen. Und da durfte man sich um ihn herum kaum bewegen, geschweige dann sprechen oder reden halten oder auch ihn anzusprechen. Da konnte man nur warten, bis es vorüberging.
Jetzt ist es so, es gab ja dann auch den Versuch von Emigranten, alle haben es versucht, wieder zurückzukommen. Alle, von Kortner bis Peter Lorre bis zu William Dieterle, sind eher gescheitert, als dass sie wieder eine Heimat gefunden hätten. Man war in Westdeutschland auch nicht so begeistert. Ihr Vater hat eine große Produktion angefangen. Ein Film, der mit großen Ambitionen gedreht werden sollte.
Ja.
Lola Montes. Sie durften ihm assistieren. Ein Film, der heute eines der Opus Magnum der Filmgeschichte ist. Es ist ein Film, der jetzt endgültig restauriert ist, der aber eine traumatische und vor allen Dingen für Ihren Vater traumatische Erfahrung hatte. Erzählen Sie noch ein bisschen, wie war das? Warum ist dieses Projekt
so gigantisch geworden?
So gigantisch geworden, war er seiner Zeit so entsetzlich weit voraus, dass es wirklich erst im 21. Jahrhundert man diese Qualität dieses Films erkannt hat und ihn jetzt wirklich ein Belegstück für die Kunst der Cinematografie. Es ist revolutionär in jeder Beziehung. Wie war das bei diesen Dreharbeiten, die ja auch in München stattgefunden haben, im großen Stil, in Bayern? Ja. Die eine französisch-deutsche Koproduktion. Es geht um Lola Montes, die Geliebte und auch noch mehr von Ludwig I. Toll besetzt. Es gab damals kaum ein interessanter mitteleuropäischer Schauspieler, der nicht mitgewirkt hätte bei dieser Großproduktion. Was war es, was ist da so schiefgelaufen? Waren es wirklich die veränderten Verhältnisse, das nicht mehr sich zurechtfinden? Was war's?
Eine Mischung. Aber vor allen Dingen, man hat meinem Vater damals, also diese Produzenten, diese Produzentengruppe, von der man heutzutage glaubt zu wissen, dass sie Mafia-Beziehungen hatten und ihr Geld eben auch zum Teil Mafiosengeld war und von Film sehr wenig verstanden haben. Mein Vater hatte zwischen Madame de und Lola Montes 4 Projekte oder sogar 5, ich weiß es nicht mehr. Mit einigen war ich auch näher verbunden. Und auch wieder aus wirtschaftlichen Gründen, aus Geldgründen, wie nun dieses Angebot kam, musste er, es war notwendig, dass er einen neuen Film macht. Und das Sujet, also das ist ja interessant, das Leben der Lola Montes ist ja wirklich ein wahnsinnig interessantes Leben. Aber da ist schon wieder ein Unterschied zu machen. Kurtisanen an sich, mein Vater wie so viele andere Männer, mochte, das sieht man ja im Plaisir zum Beispiel, Nutten, Prostituierte, mochte er gern, war auch sein Leben lang ein Kunde. So wie viele andere, so wie sein Sohn auch. Aber Kurtisan war schon wieder was anderes. Kurtisan sind ambitionierte, möchte gern Bürgerinnen, die Karriere machen mit der Liebe von Männern. Und das ist schon wieder etwas, wo er nicht unbedingt sofort Sympathie für hatte. Das ist vielleicht etwas, was man dazu sagen kann. Aber ihm wurde Farbe aufgezwungen. Ihm wurde vor allen Dingen CinemaScope aufgezwungen, von dem er, und er war nicht der Einzige, eigentlich das ist sein Format, was von den Produzenten erfunden worden ist. Ach ja, wenn man mehr sieht, wenn es eine größere, längere, breitere Leinwand ist.
54 war das auch der letzte Schrei.
Der letzte Schrei. Und wie gesagt, Max Offitz war da nicht der Einzige, der fand, dass das auch psychologisch falsch ist, die Idee, dass CinemaScope die Welt eröffnet. Das ist ein gutes Format. Er mochte also CinemaScope nicht. Farbe kannte er nicht, aber vor allen Dingen, es wurde ihm als Star eine Schauspielerin aufgezwungen, die damals das Sexsymbol, das war vor der Brigitte Bardot, das Sexsymbol für Frankreich galt.
Martine Caroll.
Martine Caroll, übrigens eine wahnsinnig nette Frau, mit der ich kannte sie ja durch den Film dann noch recht gut. Sie war... Ach, die Martin war ein wahnsinnig netter und hat sich eine Riesenmühe gegeben, in den Film reinzuwachsen und in dem Film gerecht zu werden und das zu tun, was mein Vater von ihr verlangte. Und dass es nicht richtig funktionierte,
ist ein Teil von dem, was Sie mich fragen, ja, wo kamen denn diese Probleme her?
Aber jetzt funktioniert er ja. Woran
ja,
liegt das?
Ja, ja, gerade deshalb. Mir fällt dazu eine Geschichte ein. Ich glaube, ich erzähle sie auch im Buch. Weiß jetzt schon nicht mehr. Doch, ich glaube, ich erzähle sie. Ich war damals Assistent beim Julien Duvivier, wo der Direktor, der Ralf Baum, der Direktor der Produktion, auch der Assistent und großer Freund von meinem Vater war. Und eines Morgens saßen wir und fuhren wir zu der Außenaufnahme in Bayern. Und da sagte mir der Ralf: Ach, Marcel, ich glaube, dein Vater wird verrückt. Er will da, dass man einen so riesigen Zirkus aufbaut, dass man ihn im Studio gar nicht unterbringen kann. Man muss ihn extra außen bauen und das ist ein so kostspielig. Kannst du nicht, ich weiß nicht, was mit deinem Vater los ist, kannst du ihn nicht irgendwie zur Raison bringen? Schreib ihm doch bitte einen Brief oder mit der... Was an sich eine Wahnsinns-City, dass ich diese Art von Einfluss auf meinen Vater haben könnte, war sowieso nicht mit drin. Aber ich gab mir dann die Mühe und schrieb ihm einen Brief, wo drin stand, wäre es nicht ein Gut, wenn dieser Zirkus miserabel und klein, um eben zu zeigen, wie heruntergekommen das Leben von der Lola Montez. Wäre das nicht irgendwie schön, ich dichte jetzt ein bisschen, dass es ein kleiner Zirkus ist. Und da kam sofort die Antwort, auch wieder wahnsinnig nett und großzügig von einem Vater, das zu schreiben. Er sagte, ja, ja, Zehn, das ist schon richtig, was du da schreibst. Aber weißt du, mich interessiert nicht so sehr das Herunterkommen von der Lola Montez. Was mich interessiert, ist ihre Einsamkeit. Ist das nicht fabelhaft?
Das ist Ophüls. Das ist Max Ophüls.
Das ist Ophüls. Das war die Antwort. Und ja, der Film, die Leute erwarteten damals in Frankreich einen Martin Carol-Film, also sexuell ein bisschen gewagt für die damalige Zeit. Und letzten Endes durfte die liebe Martin ja nicht mal ihre Titten zeigen in Lola Montez, weil mein Vater vorher gesagt hat, Gott!
Wenn Sie jetzt diese Erfahrung, ist faszinierend, ein Film, der zu seiner Zeit völlig gefloppt ist, wenn Sie dann Ihre Karriere sehen, wo Filme, die
unglaublich... Wo bei mir die Flops liegen, da gibt es mehrere als bei ihm. Ja.
Einen vielleicht. Einen. Aber das wollte ich jetzt überhaupt nicht fragen, nein, sondern weiterfragen. Wenn Sie jetzt Ihre, ich wollte erst recht sagen, Ihre Filme wirken jetzt über Jahrzehnte weg. Man kann heute noch, die werden immer wieder gezeigt, Memory of Justice, das ist diese Geschichte, wo Sie also nachgehen, wo die NS-Verbrechen nun sind oder wo sie nicht sind oder wo die Einsicht dieser Leute lagen oder eben nicht lagen. Wenn Sie das jetzt zusammenfassen, was würden Sie sagen, sind für Sie die Quintessenz von Lola Montez? Praktisch bis
von Lola Montez ausgehend bis mein...
Könnte man bis jetzt zu Ihrem Resümee in der Autobiografie?
Ich glaube nicht, dass ein so direkter Zusammenhang existiert. Vielleicht wäre es schön, es sich vorzustellen. Aber ich glaube gar nicht, dass ein so direkter Zusammenhang zwischen den Werken meines Vaters existiert und meiner Arbeiten. Das, was für mich vor allen Dingen übrig bleibt, was Lola Montez betrifft, ist, dass dieser Film eben mitverantwortlich ist für den Tod meines Vaters. Und deshalb kann ich den Film nie mit Abstand sehen, sondern doch immer als eine schmerzliche Erinnerung.